Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Eigentlich sollte das eine Recherchereise werden und jetzt ist sie mitten im Krieg. Rebecca Barth ist freie Journalistin, berichtet seit Januar aus der Ukraine, vor allem aus dem Osten. Und vorigen Donnerstag war dann klar, dass auch für Rebecca auf einmal alles anders ist. Wie sie die Situation gerade erlebt, das hat sie für uns, für den Update-Podcast vom 1. März erzählt. Im Moment ist sie im Westen in der Großstadt Lviv.
Also wir haben so eine ganz komische Mischung aus ganz vielen geflüchteten Menschen, die hier ankommen. Locals, also Einwohnerinnen und Einwohnern, die versuchen jetzt die Stadt zu verteidigen oder sich auf den Ernstfall vorbereiten. Diese ganzen geschlossenen Läden, immer wieder diese Sirenen, die man hört. Also man kann gar nicht sagen, dass man sich sicher fühlt, obwohl diese Stadt aktuell nicht beschossen wird.
Außerdem geht es bei uns auch darum, wie geholfen werden kann. Es gibt ja schon viele private Initiativen, die geflüchtete Menschen aus der Ukraine zum Beispiel abholen von der Grenze, ihnen eine Unterkunft vielleicht auch anbieten. Und natürlich sind da auch die größeren Hilfsbündnisse. Wie kann man sich da einbringen? Was ist sinnvoll, was nicht? Nova-Reporterin Verena von Keitz mit einem kurzen Überblick.
Kurz zu schauen, okay, was ist das für eine Organisation? Hat die Erfahrung mit solchen extremen Situationen? Arbeitet die schon länger vor Ort in der Ukraine? Hat die gute lokale Kontakte?
Den längeren Überblick gibt's dann gleich. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Heute hat das russische Militär seine Angriffe auf die Ukraine nochmal deutlich verschärft, besonders auf die großen Städte des Landes. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion beobachtet die Ereignisse für uns. Amelie, was kannst du uns sagen?
Ja, also es sieht ganz danach aus, dass das russische Militär seine Strategie geändert hat. Ursprünglich hatte es auf schnelle Erfolge gesetzt, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer das aber durch ihren wirklich vehementen Widerstand verhindert haben. Befürchten Beobachtende jetzt, dass sich das russische Militär darauf verlegt, Großstädte zu umzingeln und zu belagern. Und es würde ziemlich sicher Kämpfe in Wohngebieten und in Wohnorten bedeuten. Und davon wäre natürlich auch die Zivilbevölkerung massiv betroffen. Bundeskanzler Olaf Scholz befürchtet, dass sich die Lage verschlechtern wird.
Die Ukraine kämpft buchstäblich um das Überleben. Das wird jetzt noch eine ganz, ganz dramatische Zeit werden. Und die Bilder, die wir bisher beklagen mussten, mit den vielen Toten und Verletzten, die werden nur ein Anfang sein von dem, was wahrscheinlich noch kommt.
Scholz spielt dabei auch auf die Truppenbewegung Richtung Kiew an. Es wird eine Eskalation in der ukrainischen Hauptstadt befürchtet. Satellitenbilder zeigen einen bis zu 60 Kilometer langen russischen Militärkonvoi, der sich auf Kiew zubewegt. Die Spitze, die war am Mittag offenbar noch so 25 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Und es wächst einfach die Sorge, dass es jetzt in der Nacht einen großen Angriff geben könnte. Am Nachmittag hat das russische Verteidigungsministerium angekündigt, die Geheimdienstgebäude in Kiew gezielt angreifen zu wollen.
Hat das russische Militär denn schon eine der großen Städte unter seine Kontrolle gebracht?
Nein, bisher noch nicht. Und das trotz dieser vermeintlichen Übermacht. Aber es gibt einfach heftige Angriffe. Die zweitgrößte Stadt des Landes, Kharkiv, ist massiv mit Raketen beschossen worden. Direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz gab es eine sehr schwere Explosion. Laut ukrainischem Innenministerium wurden mindestens 10 Menschen dabei getötet und 35 verletzt. Präsident Volodymyr Zelensky hat den Angriff verurteilt.
Das ist Terror gegen die Stadt, Terror gegen Kharkiv, Terror gegen die Ukraine. Auf diesem Platz gab es kein militärisches Ziel, auch nicht in den Wohngebieten, die von Raketen beschossen wurden.
Laut einem Berater von Zelensky nimmt das russische Militär bewusst Wohngebiete und Innenstädte unter Beschuss. Es wird befürchtet, dass es eine ähnliche Taktik gibt wie schon in Syrien und Tschetschenien, wo das russische Militär Städte wie Aleppo oder auch Grosny in Schutt und Asche gelegt hat. Die russische Regierung, die bestreitet das, die bestreitet, Wohngebiete zu beschießen und betont, dass es ausschließlich militärische Ziele sind, die sie treffen wollen. Stattdessen wirft der russische Verteidigungsminister der Ukraine vor, Zivilisten als Schutzschilde zu benutzen.
Als strategisch sehr wichtig gilt ja neben der Hauptstadt Kiew eben noch die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Wie sieht die Lage da aus?
Ja, Mariupol wird auch sehr heftig beschossen. Die russischen Truppen rücken von zwei Richtungen auf die Stadt mit 500.000 Einwohner vor, von der annektierten Halbinsel Krim und von der russischen Grenze aus. Und dieser pro-russische Separatistenführer hat sich heute so geäußert.
Heute wird die Einkreisung von Mariupol vollständig abgeschlossen sein. Die Stadt wird komplett eingekreist. Die nächste Phase wird die schwierigste sein, die Nationalisten zu zwingen, die Waffen niederzulegen, damit die lokale Bevölkerung nicht leidet.
Die Separatisten haben die Bevölkerung aufgerufen, Mariupol zu verlassen. Die russische Seite meldet außerdem, dass das ukrainische Militär seinen direkten Zugang zum Asowschen Meer verloren habe. Damit hätte Russland eine Landverbindung zwischen seinem Kernland und der Krim geschaffen. Aber wichtig zu betonen, wie alles aus dem Kriegsgebiet, lassen sich die Berichte aufgrund einfach der wirklich schwierigen Lage nicht unabhängig überprüfen.
Russland verschärft seine Angriffe auf die Ukraine. Im Fokus stehen dabei die großen Städte des Landes. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion hat uns die aktuelle Situation zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Als Tiger abgesprungen und als Flokati gelandet. Vielleicht ist das Gefühl ja auch so bei euch. Anfang des Jahres total viel Energie und Elan für die Neujahrsvorsätze. Ne? Schön im Fitti angemeldet. Und jetzt, Anfang März, seid ihr nicht mehr der Tiger, sondern liegt als Flokati vom Bett oder auf dem Sofa. Luft ist raus, kein Bock mehr, aber der Vertrag mit dem Fitti läuft eben noch. Und bisher war das so, dass ihr dann ungefähr ja, gut 2 Jahre warten musstet, um da wieder rauszukommen. Ab heute, ab dem 1. März, ist das anders. Es gibt neue Regeln für Verträge. Und welche das sind, das weiß Wirtschaftsjournalist Nicolas Lieven. Nicolas, was ändert sich denn bei den Vertragslaufzeiten?
Du hast gerade eben gesagt, das kennt eigentlich jeder. Du hast irgendwie einen Vertrag laufen für ein Handy, für einen Streamingdienst, Fitness-Abo, was auch immer. Hast die Kündigungsfrist verpasst, zack, hängt ein Jahr nochmal hinten dran. Das passiert ja ganz viel, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Das ist total ärgerlich und deswegen tritt ab heute diese Neuregelung in Kraft. Das heißt, die Erstvertragslaufzeiten gibt es immer noch, 12 und 24 Monate. Aber wenn du die Kündigungsfrist verpasst hast, dann musst du nicht mehr 12 Monate warten, sondern dann gilt eine Kündigungsfrist von 1 Monat. Das heißt, du kommst nicht jederzeit, aber kommst sehr, sehr schnell da raus.
Wo wird es denn für uns VerbraucherInnen sonst noch leichter, Verträge dann auch abzuschließen?
Ja, es gibt eine ganze Palette von Geschichten. Also einmal für die Erstverträge zum Beispiel hast du sehr häufig eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Das ist vom Tisch. Also künftig nur noch 1 Monat. Musst du natürlich dann trotzdem einhalten. Und was auch noch neu ist, wenn dir einer einen Vertrag anbietet über 24 Monate Laufzeit, dann muss er auch einen Vertrag anbieten über 12 Monate Laufzeit. Und diese Laufzeit bei den 12 Monaten darf nur maximal 25% teurer sein. Das hört sich alles kompliziert an, heißt aber unterm Strich, hast einen Handyvertrag, kostet dich 20 Euro im Monat. Über 2 Jahre, dann darf es beim Einjahresvertrag höchstens 25 Euro im Monat sein, damit man eben als Verbraucher nicht das Gefühl hat, hey, ich muss unbedingt 2 Jahre abschließen, weil das wirtschaftlich einfach besser ist. Und dann gibt es noch immer ein Riesenproblem und das kennen wir alle. Du möchtest einen Vertrag kündigen und findest nirgendwo den Button oder irgendwas, wo du draufdrücken kannst, damit du sagen kannst, so, ich kündige jetzt, suchst Ewigkeiten auf diesen Webseiten und das wird jetzt auch ausgehebelt. Das heißt, es gibt künftig einen Kündigungsbutton. Ab Sommer muss der eingeführt werden. Und da musst du draufdrücken und dann kommst du raus. Kleiner Haken dabei. Erstens nur für Verträge, die du online abgeschlossen hast. Und zweitens, das ist, ich habe mir extra das Gesetz nochmal angeguckt, das ist nicht ganz genau definiert, wo dieser Button tatsächlich liegen soll. Von daher, mir schwant ein bisschen Fürchterliches, dass auch der ein bisschen versteckt sein könnte, um ehrlich zu sein.
Könnte sein. Irgendwo in den Untiefen einer Homepage oder so. Genau.
Wir werden ihn finden.
Ja, das hoffe ich doch, Nicolas. Sag mal, und das betrifft dann wirklich so diese Verträge, also die Sachen, die wir gerne machen, ne? Telefonieren, Handy, Fitnessstudio, Streaming und so.
Ja, so alles, was eben Verträge angeht, wo nicht einmal geliefert wird, sondern dauerhaft. Zeitungsabo zum Beispiel, Fitnessverträge natürlich, Homeschooling, gerade jetzt wichtig, Unterricht, Nachhilfeabos, Datingportale, Streamingabos und so weiter. Bei Handyverträgen, Telefonverträgen, Internetverträgen, da gilt das Ganze übrigens schon seit Dezember des vergangenen Jahres. Was es nicht betrifft, ganz wichtig, Versicherungsverträge, da bleibt alles beim Alten, Frist verpasst, hängt ein ganzes Jahr hinten dran. Ich glaube, da hat irgendjemand richtig gute Lobbyarbeit geleistet, um ehrlich zu sein.
Und was ist mit den Verträgen, die man dann vor dem 1. März abgeschlossen hat?
Ja, wichtiger Punkt. Da bleibt im Prinzip alles beim Alten. Bei Erstverträgen, wenn du 3 Monate Kündigungsfrist hast, hast du 3 Monate Kündigungsfrist. Wenn du das Ding verpasst, dann hängt ein ganzes Jahr dran. Allerdings, und jetzt kommt noch ein kleiner Tipp, nicht auf Teufel komm raus, jetzt alles kündigen, damit man irgendwie in den Genuss der neuen Bedingungen kommt, weil oft sind Altverträge tatsächlich noch ein bisschen besser als die Neuverträge und darauf auf jeden Fall nochmal genau achten.
Ab heute gelten neue Vertragslaufzeiten. Wie diese neuen Regeln aussehen, Nicolas Lieven hat es euch erklärt in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich ist sie in die Ukraine gereist, um zu recherchieren. Und seit vorigen Donnerstag ist dann alles ganz, ganz anders gekommen als geplant. Rebecca Barth ist Journalistin. Sie hat in den vergangenen Wochen immer wieder aus Kiew berichtet und war vorige Woche, als Russland begonnen hat, die Ukraine anzugreifen, im Osten des Landes unterwegs. Seitdem versucht Rebecca, sich in Sicherheit zu bringen, etappenweise. Eine längere Reise durch die Ukraine liegt hinter ihr. Und wir konnten vor der Sendung mit ihr sprechen. Rebecca, kurz bevor wir jetzt eben gerade loslegen wollten mit dem Gespräch, hast du zu mir gesagt, hörst du das? Und du meintest den Fliegeralarm. Also das ist jetzt gerade aktuell bei dir passiert. Wo bist du denn?
Ich bin in Lviv in der Westukraine und wir haben das hier täglich fast, dass es so Sirenenalarm gibt, der eben davor warnen soll, dass eventuell auf die Stadt geschossen werden könnte. Das ist jetzt nicht passiert in den letzten Tagen, aber viele Leute verstecken sich natürlich dann trotzdem in den Kellern und suchen Schutz.
Und wie ist das für dich, wenn du diesen Alarm da draußen hörst? Was machst du denn dann?
Ich fühle mich im Hotelzimmer eigentlich relativ sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Sicherheit trügt. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt am ersten Tag, als ich hier angekommen bin. Es war dunkel. Wir haben Sperrstunde hier in Lviv ab 10 Uhr und ganz viele Läden haben zu. Also dementsprechend wenig los ist, vor allem abends auf den Straßen. Und es ist auch dann relativ dunkel, also es gibt kaum Straßenbeleuchtung. Und wenn dann so ein Alarm losgeht, so laute Sirenen und dann kommen noch so Durchsagen, dass man Schutz suchen soll, das ist dann total gruselig, vor allem, weil ich mitten auf der Straße stand und dachte, ja, wo soll ich denn jetzt hin? Wenn ich aber drin bin, ich weiß in meinem Hotel, wo der Schutzraum ist, und dann gewöhnt man sich danach einigen Tagen tatsächlich dran, was ich auch wiederum mittlerweile merkwürdig finde, dass ich sowas sage.
Was heißt denn gewöhnen dann für dich? Löst das auch so ein absurdes Gefühl aus im Sinne von, okay, jetzt ist da wieder ein Alarm, eine Sirene, aber du reagierst gar nicht mehr so stark darauf? Oder was meinst du damit?
Genau, also am Anfang hatte ich wirklich, ja, Angst. Und jetzt ist es so, ah, okay, da ist schon wieder Alarm. Muss ich denn jetzt? Also man wird viel ruhiger, gefasster und integriert das so ein bisschen in seinen Alltag, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Na, also ich arbeite ja hier, ich führe Interviews und recherchiere und sitze hier am Schreibtisch jetzt gerade und dann geht der Alarm los und dann überlege ich kurz, muss ich jetzt rennen? Ich warte. Ah ja, okay, dann schauen wir mal. Also wenn der jetzt länger dauern würde, dann würde ich mal gucken, dass ich so langsam runterkomme. Aber manchmal ist er dann auch nur kurz. Und dann sitzt du hier und dann arbeitest du einfach weiter. Und dann nach 10 Minuten kommt vielleicht nochmal ein Nächster. Und dann denkst du dir so, ah, schon wieder. Und das ist dann so ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass ich mich halt auch frage, bin ich irgendwie abgestumpft? Und ist das auch so ein trügerisches Gefühl von Sicherheit? Weil die Stimmung in der Stadt doch auch merkwürdig ist. Also wir haben so eine ganz komische Mischung aus ganz vielen geflüchteten Menschen, die hier ankommen. Locals, also Einwohnerinnen und Einwohnern, die versuchen jetzt die Stadt zu verteidigen oder sich auf den Ernstfall vorbereiten. Diese ganzen geschlossenen Läden, immer wieder diese Sirenen, die man hört. Also man kann gar nicht sagen, dass man sich sicher fühlt, obwohl diese Stadt aktuell nicht beschossen wird.
Du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest ja weiter. Also du sprichst mit den Menschen. Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben? Also was sind das für Gespräche? Was erfährst du?
Viele Menschen sind sehr verunsichert, sehr angespannt und es kommt immer ganz darauf an, in welcher Situation sind sie. Auf der einen Seite die Flüchtlinge, die eigentlich alles verloren haben, alles zurücklassen müssen, inklusive einzelner Familienmitglieder, nämlich der männlichen, also Vater oder Bruder, die im wehrfähigen Alter sind. Die werden nicht mehr rausgelassen, zwischen 18 und 60. Ich habe in den letzten Tagen hier Szenen am Bahnhof erlebt, die mir wirklich die Tränen auch in die Augen getrieben haben, von Vätern oder Brüdern, die ihre Familienmitglieder hier in die Züge stecken. Diese Züge werden rappelvoll gemacht mit Menschen. Teilweise werden Koffer rausgeschmissen, damit noch mehr Menschen da reinpassen, um die Leute zu evakuieren, um die Leute in Sicherheit zu bringen. Dann bleiben Schuhe teilweise zurück und halt eben die Väter oder Brüder oder Freunde, Partner, die dann hier auf dem Gleis zurückbleiben. Und viele von denen ziehen dann in den nächsten Tagen in den Krieg, gehen vielleicht auch zurück nach Kiew oder in andere Städte. Auf der anderen Seite erlebt die Stadt eine ganz große Hilfsbereitschaft. Jetzt gerade vor dem Bahnhof sind ganz viele Zelte aufgebaut und da helfen auch Geflüchtete, also Leute, die aus zum Beispiel der Ostukraine oder Zentralukraine gekommen sind. Jetzt vielleicht auch Männer, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt sofort kämpfen oder ich kann nicht, ich bin nicht wehrfähig, weil ich irgendeine Krankheit habe, aber ich möchte irgendetwas tun. Und die verteilen Essen, die verteilen heiße Getränke an die vielen Menschen, die hier ankommen. Dann haben wir ganz viele internationale Studierende, die auch hier festhängen und die nochmal in einer ganz anderen Situation sind. Gleichzeitig bilden sich wie so eine Art Bürgerwehren in Lviv. Wir haben Militär auf den Straßen, Polizisten, Bewaffnete und eben Freiwillige. Ich habe vor einigen Tagen einen Mann getroffen, der hatte eine alte deutsche Uniform an und so eine Schrotflinte dabei, kontrolliert eben auch, was für Menschen laufen hier durch die Stadt? Also sind das vielleicht russische Spione? Mhm. Kennen wir diese Person? Und das ist so eine ganz merkwürdige Stimmung von Angespanntheit und Misstrauen, was sich hier bildet. Und ganz viele Zivilisten, die eben versuchen, jeder versucht so seinen Anteil dazu zu leisten, diese Stadt zu verteidigen.
Wie ist denn eigentlich der Plan für dich, falls es überhaupt einen gibt? Willst du in Lviv bleiben? Was ist dein Ziel? Recherchierst du weiter oder wie gestalten sich die nächsten Tage für dich?
Ich habe ein Zugticket ergattern können am Montagabend nach Wien. Das war das erste, was ich noch kaufen konnte in einer Woche ungefähr und hoffe, dass die Sicherheitslage bis dahin derart stabil bleibt, dass ich diesen Zug nehmen kann. Aber ich habe schon vor, dann in einer Woche das Land zu verlassen, weil ich jetzt seit Ende Januar in der Ukraine bin, fast ununterbrochen berichte, wenig Schlaf und ich merke langsam, dass mich das sehr schlaucht und ich eine kleine Pause brauche und würde dann gerne ein, zwei Wochen nach Hause, nach Berlin mich ausruhen und dann wieder rein und natürlich auch schauen, wie sich die Situation hier entwickelt. Denn ich glaube nicht leider, dass es besser wird, dass es sicherer wird. Ich erwarte eigentlich, dass es auch von den militärischen Auseinandersetzungen, die wir bisher gesehen haben, dass es eher noch schlimmer wird. Und natürlich muss ich mir da erstmal Gedanken um meine eigene Sicherheit auch machen.
Das ist auf jeden Fall richtig und wichtig, Rebecca. Von daher nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest, um für uns ein wenig Einblick zu geben in deine Situation. Was du gerade erlebst in der Ukraine, besonders eben in Lviv, da bist du gerade. Danke für deine Zeit. Pass gut auf dich auf und alles Gute.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fast 700.000 Menschen sind seit Donnerstag aus der Ukraine geflohen. Das sind die Zahlen vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Auch in Deutschland sind einige von ihnen angekommen und viele hier bei uns wollen helfen. Einmal denen, die geflüchtet sind und auch denen, die in der Ukraine geblieben sind bzw. bleiben mussten. Das Netz ist voll mit Aufrufen zu spenden oder zu unterstützen. Es gibt unglaublich viele Hilfsgruppen. Verena von Keitz aus unserem Team, welche Möglichkeiten, um zu helfen, gibt es denn?
Also es ist nicht ganz leicht, das zu durchdringen. Es ist wirklich überwältigend, wie viele Menschen jetzt aktiv geworden sind und Transporte organisieren, um Menschen abzuholen, die zum Beispiel in Polen sind und weiter nach Deutschland wollen oder die Sachspenden sammeln und in die Ukraine oder in die Grenzregion bringen oder sich darum kümmern, dass Menschen Wohnraum für geflüchtete UkrainerInnen zur Verfügung stellen. Vor dem Hintergrund kommst du vielleicht nicht sofort darauf, dass du auch ohne, dass du sowas auf die Beine stellst, sehr effektiv helfen kannst, indem du einfach Geld spendest. Das sagen viele Hilfsorganisationen, dass sie damit am besten arbeiten können, um vor Ort Dinge zu kaufen, die dringend benötigt werden und die Menschen zu unterstützen.
Aber die Frage ist ja dann immer so, an wen spende ich denn? Wem kann ich wirklich vertrauen? Wo dauert das nicht 200 Wochen, bis das Geld dann endlich an der Stelle ist, wo es sein soll?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und da ist es gut, nicht einfach aus einem Impuls heraus, den wir natürlich oft verspüren, jetzt irgendwie sofort zu spenden, wenn mich jemand dazu aufruft, sondern kurz zu schauen, okay, was ist das für eine Organisation? Hat die Erfahrung mit solchen Extremsituationen? Arbeitet die schon länger vor Ort in der Ukraine? Hat die gute lokale Kontakte? Also hat die überhaupt die Kompetenz zu helfen? Darauf weist auch Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen hin in der Zeitung Die Zeit. Das DZI, das prüft ja Hilfsorganisationen und Vereine und verleiht ein Spendensiegel. Und es hat auf seiner Seite das DZI eine Spendeninformation veröffentlicht zur Nothilfe Ukraine. Und da kannst du wirklich tatsächlich dich schon mal gut informieren. Denn es ist schon so, dass manches, was Privatleute aus guter Absicht machen, nicht immer sinnvoll ist und das Geld dann nicht unbedingt da ankommt, wo es soll oder nicht so effizient ist. Aber wenn du jetzt wiederum Leute persönlich kennst und weißt, wem sie vor Ort helfen, wie sie helfen, was für Kontakte sie haben. Und wenn du dabei ein gutes Gefühl hast, dann sagt auch Burkhard Wilke vom DZI, dann kann das durchaus in Ordnung sein. Vorsichtig sollte man sein, was jetzt zum Teil natürlich auch durchs Netz geht, wenn mit sehr brutalen Bildern gearbeitet wird, viel emotionaler Druck für Spenden aufgebaut wird. Mhm. Das machen seriöse Hilfsorganisationen nicht.
Was ist mit Sachspenden?
Die sind eigentlich nur sinnvoll, wenn Organisationen gezielt dazu aufrufen, denn du musst dir natürlich klar machen, also die Logistik der Sachspenden, die ist ja schon auch aufwendig. Ne? Die Sachen müssen gesammelt werden, dann müssen sie eventuell gelagert werden, sortiert werden, dann den weiten Weg Richtung Ukraine transportiert werden. Und Organisationen, die derzeit Hilfstransporte für Menschen in der Ukraine zusammenstellen, die schreiben auch zum Beispiel, was sie dann ganz genau brauchen. Das sind vor allem Schlafsäcke und Decken, aber auch, und da sind wir schon wieder ganz nah am Krieg, blutstillende Medikamente, Verbandsmaterial, volle Powerbanks als mobile Aufladestationen und auch Dinge wie Hygieneartikel, Zahnbürsten, Zahnpasta und Seife. Andere Vereine und Hilfsorganisationen, die führen genaue Bedarfslisten, etwa der Berliner Verein Moabit hilft, für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und hier jetzt versorgt werden müssen. Und da ist es auch wichtig zu sagen, also bitte nicht den Keller oder den Kleiderschrank entrümpeln, um altes Zeug loszuwerden.
Ja, also nichts, was irgendwie kaputt ist, Löcher hat, dreckig ist, generell genau, verschmutzt und eigentlich ganz woanders hingehört.
Braucht niemand, das gehört in die Tonne. Also gute Ansprechpartnerinnen im Moment, wenn man sich informieren will, wo gerade auch vor Ort Leuten geholfen wird hier in Deutschland. Das sind übrigens auch die Flüchtlingsinitiativen, die 2015 gegründet worden sind und die in vielen Städten und Gemeinden weiterhin aktiv sind.
Da sind wir dann auch gleich beim Thema Wohnen. Also die Menschen, die hier ankommen, die brauchen natürlich auch eine Unterkunft. Und auch da gibt es große Hilfsbereitschaft.
Ja, unglaublich. Und da reagieren auch viele Städte inzwischen. Viele haben zentrale E-Mail-Adressen aktiviert für alle, die Wohnraum zur Verfügung stellen möchten. Und auf der Plattform der Organisation Elinor, die mit der GLS-Bank zusammen und der Suchmaschine Ecosia kooperiert, da können sogar bundesweit Wohnangebote für ukrainische Geflüchtete angeboten werden. Der Zeitraum sollte mindestens 2 Wochen sein, besser eigentlich 4 Wochen oder noch länger.
Und es gibt im Netz doch auch sehr viele private Initiativen, die zum Teil auch gezielt queeren Geflüchteten oder Geflüchteten of Color Unterkünfte anbieten. Und es scheint so, als sei der Wohnraum ja relativ leicht zu beschaffen, kann man das so sagen?
Ja, das stimmt. Auch hier scheint die Bereitschaft einfach wirklich enorm. Das hat uns auch Greta aus Berlin heute erzählt. Sie vermittelt in der Hauptstadt über eine private Telegram-Gruppe Ankommenden aus der Ukraine Wohnungen von Leuten, die sie aufnehmen können. Denn die Notaufnahmestellen sind gerade schon voll in Berlin. Aber Greta meinte auch, dass es tatsächlich immer schwieriger werde, den Überblick zu behalten und die Menschen alle in Empfang zu nehmen und zu vermitteln. Und dass dann nun schnell auch größere Hilfsorganisationen und auch die Stadt Berlin das übernehmen und zentral steuern müssten.
Also wir brauchen einfach eine klare Station an den Hauptstationen in Berlin, heißt Hauptbahnhof, zentraler Omnibusbahnhof, Südkreuz und Ostbahnhof, weil bis dato einfach nur Freiwillige dort vor Ort sind. Und gerade wenn es dann um die Nachtschichten geht, ist es einfach schwierig zu stemmen.
Also die Freiwilligen versammeln sich an diesen Stellen, um eben Leute anzusprechen und ihnen zu helfen, die ankommen. Es bleibt eben zu hoffen, dass sich da jetzt schnell noch was tut, dass es ein bisschen koordinierter wird.
Was kann man tun, um Menschen in der Ukraine zu helfen oder eben auch Menschen aus der Ukraine, die schon in Deutschland sind? Zusammengefasst viele Infos von Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist die Wahrheit, wenn Krieg ist? Auch wir müssen das ja immer wieder einschränkend sagen, wenn wir über Russland und die Ukraine sprechen, dass wir viele Informationen nicht verifizieren können, dass wir vorsichtig sein müssen mit den Informationen, die die russische oder eben die ukrainische Seite veröffentlicht. Idealer Nährboden, so ein Krieg für Falschnachrichten. Und von denen gibt es eben sehr, sehr viele. Sie werden geteilt, widerlegt, geglaubt, bilden die Grundlage für weitere Falschnachrichten. In einigen Fällen passiert das aus Versehen, bei anderen ist es absichtlich oder einfach Strategie. Desinformation. Und diese Desinformation bedroht unsere Demokratie. Welche Falschmeldungen es gibt und was jeder und jede von uns tun kann, um sie nicht weiter zu verbreiten, Nova-Reporter Stefan Beuting mit ein paar Tipps.
Das, was hier gerade läuft, öffentlich-rechtliches Radio, das ist laut einer Umfrage aus 2019 in Deutschland das glaubwürdigste Medienangebot überhaupt. Wenn wir jetzt über Fake News reden, ist das natürlich erstmal eine gute Grundlage. Aber auch eine gute erste Übung. Wer sagt das eigentlich? Das Portal Statista. Worauf beziehen die sich? WDR. Ach, und der hat eine Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP bestellt. Eine Auftragsarbeit. Also könnt ihr dem, was ihr hier hört, wirklich vertrauen? Wir behalten das mal im Hinterkopf. Denn da draußen gibt es gerade andere Probleme, heftigere, wo es weniger um Meinungsumfragen geht, dafür um gezielte Desinformation. Und zwar viel davon.
Ja, jetzt ist natürlich einer der Höhepunkte erreicht.
Susanne Spahn, Osteuropa-Historikerin, Politologin, Expertin für Russlands Desinformation.
Ich begleite praktisch seit Sendestart von RT Deutsch, wie es damals hieß, jetzt RT.de, und Sputnik News, jetzt SNA, die Berichterstattung kritisch mit meinen Analysen und habe jetzt die sechste Studie zu dem Thema verfasst. Da geht es darum, wie dieses Netzwerk funktioniert, wie Russland versucht, über die Medien Einfluss zu nehmen. Und außerdem untersuche ich auch die zahlreichen Methoden der Desinformation, mit denen die Medien da arbeiten.
Einzelne Meldungen sind hier oft Teil einer größeren Erzählung. Für mich neu war etwa die Perspektive, dass Wladimir Putin russische Staatsbürger beschützen müsse, in Anführungsstrichen, vor Repression durch die Ukraine. Von Genozid war die Rede. Susanne Spahn sieht das größere Bild.
Ja, das ist auch ein altes Narrativ, das eigentlich seit 2014 kursiert. Das Ganze dient dem Ziel, die militärische Intervention Russlands zu rechtfertigen. Neu ist eigentlich jetzt nur die Schärfe, mit dem das nochmal wiederholt wird, wenn da vom angeblichen Genozid gesprochen wird im Donbass. Dafür gibt es keine Belege. Und was die angebliche Diskriminierung der Russen und Russischsprachigen betrifft, das haben also auch zahlreiche Wissenschaftler hier widerlegt. Das ist einfach nicht der Fall.
Das Perfide, Propaganda und Fake News verfangen auf zweierlei Weise. Entweder weiß es der Weiterverbreiter besser und gibt die Lüge trotzdem weiter, oder er merkt es gar nicht. Hier könnten wir zumindest ansetzen, erzählt mir die Investigativjournalistin Carla Reveland vom ARD-Faktenfinder.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel jetzt gerade ein ganz aktuelles Beispiel, dass eben vom ukrainischen Präsidenten Zelensky gibt es ein manipuliertes Bild, in dem er sozusagen als angeblicher Nazi dargestellt wird.
Zelensky hält eigentlich ein Trikot hoch. Darauf hat jemand ein Hakenkreuz-Symbol montiert. Das Bild wurde zigfach geteilt.
Das spielt rein in dieses Narrativ von Putin und Russland, dass in Kiew sozusagen ein Nazi-Regime herrscht. Und indem dieses Bild dann immer weiter verbreitet wird, wird ein Narrativ gestützt, was aber einfach eine Lüge ist.
Ist es plausibel, dass sich Zelensky, dessen Großvater Jude war, mit Nazi-Fahnen zeigt? Allein diese Frage reicht schon, um zumindest misstrauisch zu werden. Was ist der Kontext? Was ist die Quelle? Der Großteil der Falschnachrichten ließe sich in kurzer Zeit mit ein bis zwei solcher Fragen enttarnen.
Sehr häufig kommt man schon weit mit einer ganz, ganz einfachen Suche, indem man einfach quasi einmal das eingibt, was man gesehen hat oder was man gehört hat und dann noch dahinter schreibt Faktencheck.
Besonders, wenn wir emotional involviert sind, wenn wir etwas glauben wollen oder wenn wir InfluencerInnen gerne folgen, sagt Clara Reveland, dann lohnt sich immer der kritische zweite Blick. Und was uns hier angeht, nochmal zum Anfang, zur Behauptung, dass das Radio eine hohe Glaubwürdigkeit genießt. In einer zweiten Statistik wurde wieder der Radio-Rundfunk auf den ersten Platz gewählt. Diesmal durch das Institut Kantar. Auftraggeber hier die EU-Kommission. Aber ist das jetzt wahr? Die Antwort: Glaub nicht dem, der dir sagt, wen du glauben sollst. Bilde dir deine eigene Meinung auf Grundlage von Fakten. Hier sind jedenfalls zwei Quellen. Gerne checken, denn wenn Medienkompetenz ein Muskel ist, dann kann es nicht schaden, den hin und wieder zu trainieren. Gerade in diesen Zeiten.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.